Ja, ganz herzlichen Dank für den freundlichen Empfang. Ich bin auch selbst dankbar, mal in Gevelsberg sein zu können und diesen langen Abend mit Ihnen gemeinsam zu bestreiten. Der Plan für den ersten Teil sieht so aus, dass wir jetzt einen ersten Vortrag von etwa 45 Minuten haben werden. Dann machen wir 5 Minuten Pause zum Luftholen und vielleicht mal ein bisschen Luft dazu holen. Und dann gibt es die Fortsetzung bis 19 Uhr. Und ich hoffe, wir werden wenigstens den ersten Teil so gut hinbekommen, dass bis zum Abendessen alle noch munter sind. Was danach geschieht, wird man sehen. Das Thema klein und wenig fein. Klein und wenig fein, Gemeindebau auf Kreta und anderswo. Es liegt schon viele Jahre zurück. Da bekamen wir von Zeit zu Zeit von jemandem Post. Es war ein guter Studienkollege. Und diese Post kam jeweils immer in einem ganz rätselhaften Briefumschlag. Da haben wir immer gestutzt, wenn das ankam. Bei dem Adressaten, da stand, also vorne auf dem Briefumschlag, da stand jeweils ein unbekannter Mädchenname, bei jedem Brief ein anderer, wenn er von diesem einen Studienkollegen kam, mit Adresse, also zum Beispiel Katharina Friese, Bahnhofsstraße, Gevelsberg, ich weiß nicht, ob es hier eine Bahnhofsstraße gibt. Der Name und die Adresse dieses Mädchens war durchgestrichen und dann war mein Name und meine Adresse darunter geschrieben. Und oben links immer derselbe Absender, Markus P. Das war unser Studienfreund. Sie merken, das war die Zeit, als man noch Briefe schrieb. Ist auch schon, liegt auch schon lange zurück. Und wir haben uns immer gefragt, warum macht der Markus das? Warum diese geheimnisvollen Adressaten durchgestrichen und dann unser Name? Was soll das? Wie kommt er dazu? Und sind mit dem Brief wirklich wir gemeint? Wollte er den wirklich an uns schicken? Gilt der Brief wirklich uns? Und wenn wir ihn dann aufgemacht haben und ihn gelesen haben, dann sagen wir ja, okay, das waren seine Gebetsanliegen oder der neueste Bericht über seine jüngsten Erlebnisse, das war dann alles in Ordnung. Aber der Umschlag war seltsam. Und später haben wir unseren Studienfreund dann mal gefragt, sag mal, wo hast du diese komischen Briefumschläge mit den verschiedenen fremden Mädchennamen jeweils her, die durchgestrichen sind, wie kommst du dazu? Und es gab eine ganz einfache Antwort auf diese Frage. Unser Freund studierte damals Mitte der 80er Jahre in Heidelberg. Und er hatte seine Studentenbude in Leimen. Und zwar ganz in der Nähe von der Wohnung, wo der Tennisprofi Boris Becker wohnte. Boris Becker kennt ja heute auch kaum noch jemand. So, und dieser Boris Becker, der hielt ständig Fanpost. Natürlich vor allem von Mädchen. Und die schickten ihm einen Briefumschlag mit ihrer Adresse, weil sie hofften, Borisle würde ihnen dann ein Autogramm zurückschicken. Das war der Grundgedanke. So, aber das war Boris zu viel Arbeit. Und darum wanderten die frankierten Briefumschläge, die Mädels ihm schickten, regelmäßig, wohin sie wanderten, in den Müllcontainer. Und die Marken waren natürlich nicht abgestempelt. Und wenn Boris mal wieder eine Ladung auf den Müll geworfen hatte, unser sparsamer Studienfreund hat das eines Tages entdeckt. Und er hat gemerkt, hier in diesem Müllcontainer finde ich regelmäßig unabgestempelte Briefmarken. Wunderbar. Und kaum hatte Boris mal wieder eine Ladung auf den Container geworfen, kam unser Freund Markus und hat die frankierten Briefumschläge wieder rausgeholt. Und wenn er dann an uns und andere Freunde schrieb, hat er einfach den Namen des Bäckerfans durchgestrichen und unseren Namen draufgeschrieben. Und ab ging die Post im wahrsten Sinne des Wortes. Der musste nie mehr Briefmarken kaufen, solange er in Heidelberg studierte. Aber wir fragten uns bei jedem Brief natürlich, immer wenn da wieder so ein komischer Mädchenname drauf stand, ist der wirklich an uns? Sind wir wirklich mit dem Brief gemeint? Gilt das uns wirklich? Bis wir den Absender lasen und sagten, naja, wieder von Markus, jetzt wissen wir es ja. Genau diese Frage stellen sich viele Leute, wenn sie heute den Titusbrief lesen. Bin ich damit wirklich gemeint? Richtet sich dieser Brief wirklich an uns und in unsere Situation? Können wir das echt auf uns übertragen? Oder ist hier möglicherweise auch nur der erste Absender gemeint, also Titus und die Gemeinde, die damals als erste betroffen war, nämlich die Gemeinde in Kreta? Das ist die Frage und dem müssen wir heute Abend nachgehen. Ich weiß ja nicht, woran Sie alles denken, wenn Sie Kreta hören. Ich denke da erstmal an Sonne, Sand, Meer, Urlaubsfeeling. Normalerweise schauen wir bei Kreta in einem Reiseprospekt nach und nicht in der Bibel. Aber heute schauen wir eben wegen Kreta in die Bibel. Und da finden wir diesen Brief von Paulus, den er speziell für diese Insel geschrieben hat. Ich weiß nicht, wahrscheinlich werden einige von Ihnen auch schon mal da gewesen sein. Ich hoffe, man kann das hier ganz gut erkennen auf dieser Karte. Kreta im Mittelmeer gelegen, sehr, sehr zentral, ein Verkehrsknotenpunkt in gewisser Hinsicht. Eigentlich hat Paulus den Brief ja an einen seiner besten Mitarbeiter geschrieben, an Titus, der zu dem Zeitpunkt sich auf Kreta aufhält. Und dieser Brief gibt uns Zeugnis von dem wichtigsten Ereignis, das jemals auf dieser Insel stattfand. Und das war nicht der Bau des berühmten Palastes von Knossos. Das war auch nicht die Besetzung von Kreta durch die Römer im Jahr 67 vor Christus. Sondern das wichtigste Ereignis, das jemals auf dieser Insel stattgefunden hat, war die Gründung der christlichen Gemeinde. Das war so wichtig, auch für uns, dass der Heilige Geist dafür gesorgt hat, dass dieser Brief an Titus nach Kreta in der Bibel vorkommt. Und die Frage an uns ist jetzt wirklich, was will Gott uns, was will Gott Ihnen hier in Gevelsberg durch diesen Brief sagen? Ich will ganz kurz erzählen, wie es dazu kam, zu diesem Brief, damit Sie sich die Situation vorstellen können. Bis etwa 62 nach Christus hatte Paulus dort im römischen Knast gesessen. Damit endet ja Apostelgeschichte 28, also etwa 60, 62 nach Christus. Und als Paulus wieder rauskam, ging er erstmal für längere Zeit nach Jerusalem zurück, um sich dort von den Strapazen des Gefängnisses zu erholen. Ich merke, Sie stutzen, das hat er auch wirklich nicht getan. Sondern er hat was anderes gemacht. Er hat die ihm verbleibende Lebenszeit ausgenutzt, um seine Missionstätigkeit fortzusetzen. Ich habe einen älteren Freund, ist Medizinprofessor, inzwischen pensioniert, war Internist. Und der reist immer wieder in der Welt rum, zum Beispiel nach Moldawien oder in die Mongolei oder in die Ukraine, um dort zu evangelisieren. Um dort Menschen zu helfen, die in Not sind mit medizinischer Hilfe und um diese Situation dann auch nicht verstreichen zu lassen, ohne das Evangelium weiterzusagen. Und er sagt mir oft, du, ich habe vielleicht nicht mehr viel Zeit. Ich weiß nicht, wie lange Gott mich noch auf der Erde lässt. Ich will meine Zeit jetzt nutzen. Und ich frage Sie, wie gehen Sie mit Ihrer Zeit um? Wie wollen Sie im Himmel ankommen? Gut erholt, geschont oder zerschlissen und möglichst aufgebraucht? Eine erfahrene Christin hat mir neulich mal gesagt, lieber verbrannt als verrostet. Also lieber verbrannt im Dienst für Jesus als verrostet in der eigenen Bequemlichkeit. Und das war die Überzeugung von Paulus. Lieber verbrannt als verrostet. Und so kommt er gerade wieder raus aus dem Gefängnis, circa 63 nach Christus, hier wieder auf diese Insel Kreta. Bei einer früheren Rom-Reise hat es ihn ja schon mal dahin verschlagen. Das war auch eine sehr dramatische Sache gewesen. Können Sie in Apostelgeschichte 27 nachlesen. Da war Paulus noch Teil eines Gefangenentransportes gewesen mit etwa 276 Personen an Bord. Große Getreideladung, die sollte nach Rom geliefert werden. Und dann gerieten sie in schwierige Winde. Und sie kamen dann auf Kreta zugetrieben. Und der Kapitän suchte, weil er in diesen Winden Probleme bekam, den Windschatten von Kreta und näherte sich dem östlichen Kap der Insel, Kap Salmone. Das hat er noch, hier ist dieses Kap, das hat er noch mit Mühe umschifft. Und dann endlich kommt eine größere Bucht im Süden von Kreta, der Hafen hier bei Lasea. Und jetzt stehen die Verantwortlichen vor einer schwierigen Entscheidung, in welchem Hafen wollen wir überwintern? Und Lukas nennt die Rahmenbedingungen der Apostelgeschichte, bald wird das Meer geschlossen sein. Bald im Herbst wird die Zeit kommen, wo man eigentlich in diesen Bereichen damals nicht mehr reisen konnte. Und Paulus warnt die Verantwortlichen vor leichtsinnigen Entscheidungen. Können Sie alles in Apostelgeschichte 27 nachlesen. Er sagt, Leute, lasst uns hier überwintern. Es wird nicht gut ausgehen. Aber die sogenannten Fachleute sind anderer Meinung. Sie sagen, nee, wir wollen weiter. Dieser Hafen bei Lasea, wo sie zu dem Zeitpunkt sind, ist nicht gerade komfortabel. Also wenigstens noch ein Positionswechsel, wenigstens noch mal 60 Kilometer Seemeilen weiter. Und dann kommen sie in größte Turbulenzen und müssen schließlich sich von Kreta wieder entfernen. Und da passiert es dann Plötzlicher Wechsel der Winde, das Schiff gerät in schlimmste Turbulenzen. Das ist typisch für das Mittelmeer in dieser Jahreszeit. Ein orkanartiger Nordostwind kommt auf und fegt herab von den Bergen Kretas. Und das Schiff gerät in Gefahr, unkontrolliert an die Insel geschleudert zu werden. Also eigentlich hatten sie sich das als Windschatten so schön vorgestellt. Jetzt scheint es eher zu einem Rambock zu werden. Der große Frachter wird wie ein kleiner Spielball hin und her gerissen dort, ist nicht mehr manövrierfähig. Und so treibt das Schiff dann immer weiter von Kreta weg, an der Mini-Insel Klauda vorbei. Und dann folgen weitere dramatische Tage bis hin zu Schiffbruch und Notlandung. Das war die Erinnerung von Paulus an Kreta. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen Sie mit Kreta gemacht haben. Und dann kommt er nach Rom. In Rom setzt seine Gefangenschaft ein, weil sein Prozess ewig verschleppt wird. Und schließlich darf er raus und reist dort wieder hin. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Warum? Weil Gott ihn dorthin führte. Und man fragt sich, wie kommt er wieder dorthin nach Kreta? Wir wissen es nicht. Vielleicht, weil einige dafür gebetet hatten. Kann ja sein. Aber nun fragt man sich, wie bitteschön sollen nach Kreta Leute kommen, die dafür beten, dass sich dort mal ein christlicher Missionar sehen lässt. Nun, ich habe einen Hinweis gefunden, der uns zum Pfingsttag zurückführt. Apostelgeschichte 2, Sie wissen, die große Predigt von Petrus am Pfingsttag, Apostelgeschichte 2, Vers 11. Und da wird dann Folgendes berichtet. Apostelgeschichte 2, Vers 11. Dann hören die verschiedenen Leute, die dort sitzen, die Jünger in den unterschiedlichsten Sprachen plötzlich reden. Und dann werden hier die verschiedenen Nationalitäten und Gegenden aufgezählt, aus denen Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen sind. Und dann heißt es hier in Vers 10, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und aus der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom. Juden und Judengenossen, dann kommt's. Kreta und Araber. Ich weiß nicht, mir sind die Kreta in diesem Vers eigentlich nie richtig aufgefallen. Und vielleicht war unter den 3000, die sich am Pfingsttag bekehrten, eben auch ein Kreta. Gut denkbar. Vielleicht war auch einer aus Gebelsberg dabei. Jedenfalls war einer da. Vielleicht war er auch erstmal nur angerührt, noch gar nicht bekehrt, hat sich erst später bekehrt. Aber wenn, dann hat er bestimmt für eine christliche Gemeinde auf Kreta gebetet, als er von Pfingsten zurückkam. Jahrzehnte vorher. Ich weiß noch, wie ich als junger Pfarrer meine erste Stelle angetreten habe, in einem Dorf, irgendwo zwischen Hannover und Bremen, in der Walachei. Und als ich dann rumging und meine ersten Besuche machte, traf ich auf zwei Damen, die sagten, wir haben schon lange für sie gebetet. Wir haben schon lange dafür gebetet, Gott schicke uns einen Pastor, der hier evangelistisch predigt wird. Und dann im Jahr 63, also 30 Jahre nach dem bewussten Pfingsttag, kommt Paulus auf die Insel. Und er hat dort offensichtlich gepredigt, zusammen mit Titus. Und es geschieht das große Wunder, es entsteht Gemeinde in Kreta. Etwa 63 nach Christus. Und so möchten Sie sich das vorstellen, hier an diesem Umschlagplatz. Ja? 100 Kilometer im Norden ist das griechische Festland. 175 Kilometer im Osten ist der Nahe Osten. Klar, hier Israel, Jerusalem, Damaskus. Und etwa 300 Kilometer im Süden liegt Afrika. Die Insel selbst ist uns allen bekannt in ihrer markanten Form, etwa 250 Kilometer lang, an der breitesten Stelle 56 Kilometer, an der schmalsten 12 Kilometer breit. So, und hier auf diesem Eiland entstehen nun erste kleine Gemeinden. Aber trotzdem bleibt Paulus offensichtlich nicht sehr lange, er zieht weiter. Man kann sich auch fragen, warum hat er das gemacht? Das wäre eigentlich eine schöne Aufgabe für den Ruhestand gewesen. Ich würde gerne im Ruhestand dann nach Kreta gehen. Ja? Ab und zu ein schöner Mokka in Heraklion getrunken, die Ausgrabung von Knossos studiert, ein kleines Buch drüber geschrieben vielleicht. Das hätte den Paulus sicherlich interessiert. Aber offensichtlich hatte er weitere Aufgaben. Er kann nicht auf Kreta bleiben, lieber verbrennen als verrosten. Und jetzt entsteht ein Problem. Denn die Arbeit auf Kreta, sie hat ja gerade erst begonnen. Das ist ja alles erst im Aufbau und es fehlt noch so vieles und Paulus muss weiter. Und nun ist es gut, dass Paulus kein Einzelkämpfer war. Auch in Kreta hat ihn mindestens einer seiner besten Mitarbeiter begleitet, den wir heute Abend noch ein bisschen näher kennenlernen werden, Titus. Und diesen Titus lässt Paulus nun dort auf Kreta zurück. Und das ist der Titus, an den sich unser Titusbrief wendet. Und wo es dann im ersten Kapitel in Vers 5 heißt, deswegen ließ ich dich, also dich, Titus, in Kreta, weil du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt und überall in den Städten Älteste einsetzen, wie ich dir befohlen habe. Und Paulus selbst reist dann weiter, wahrscheinlich nach Südgriechenland. Und irgendwo von dort schreibt er dann diesen Titusbrief. 63, 64 nach Christus. Denn die Situation dort auf Kreta liegt ihm weiter am Herzen. Er hat sozusagen den Startschuss für diese Gemeinde mitbegeben. Er kann nicht einfach sagen, lass sie doch da machen in Kreta. Es wird sich schon irgendwie finden. Nein, Paulus empfindet eine tiefe Verantwortung für diese Leute. Auch für seinen Titus, den er dort gelassen hat. Und von dem er weiß, dass er ihn in einer schwierigen Situation dort zurückgelassen hat. Problemgemeinde. Das ist ja auch der Titel unseres ersten Vortrags heute Abend, eine Problemgemeinde soll gesund werden. Problemgemeinde, wir werden gleich noch sehen, warum. Es gibt Mangel in Kreta. Also in Vers 5 wird das schon deutlich. Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt. Da fehlt also noch eine ganze Menge in der Gemeinde. Vielleicht kennen wir das irgendwie aus unseren eigenen Gemeinden. Da fehlt auch immer noch eine ganze Menge. Und wir wollen jetzt einfach mal festhalten, worin bestand eigentlich dieser Mangel auf Kreta? Was war deren Problem? Das kann man, wenn man diesen Brief liest, sehr, sehr schön herausarbeiten. Das erste, ja, vielleicht können wir diese Mängelliste ja gleich mal festhalten. Der erste Mangel dort, sie hatten noch keine Strukturen. Also auf Deutsch gesagt, sie haben noch keine funktionierende Gemeindeleitung. Mängel. Mängelliste. A. Keine Strukturen. Das ist ein Problem, wenn es in einer Gemeinde keine Strukturen gibt. Wenn nicht klar ist, wer hat eigentlich die Verantwortung? Wer ist wofür zuständig? Bei wem kann man sich beschweren? Das wäre schon mal wichtig, ne? Also noch keine Strukturen. Und Paulus sagt, ja, ich habe dich eingesetzt, dass du erstmal Älteste dort bestellst. Es gab offensichtlich mehrere Teilgemeinden auf Kreta und die soll Paulus versorgen, ja. Und dann ein zweites Problem, ein zweiter Mangel. Das wird gleich in Vers 9 deutlich, im ersten Kapitel. Da sagt er, das ist auch sehr, sehr interessant formuliert, er soll zurechtweisen, die da widersprechen. Es gab also offensichtlich Leute, die ständig irgendwie dagegen waren und die Trubel und Trouble gemacht haben gegen die Verkündigung. Und dann wird Paulus noch deutlicher. Er sagt in Vers 10, denn es gibt viele freche, unnütze Schwätzer und Verführer. Und er beschreibt auch, was diese Leute machen, Vers 11. Sie verwirren ganze Häuser. Sie lehren, was nicht sein darf. Also sie behaupten Dinge, die dem Willen und dem Wort Gottes nicht entsprechen. Und sie kochen dabei ihr eigenes Süppchen. Paulus sagt in Vers 11, um schändlichen Gewinnswillen. Sie füllen sich die eigenen Taschen mit ihrer Beteiligung an der Gemeindearbeit. Was genau diese Irrlehren sind, wird hier nicht so deutlich. Paulus redet zum Beispiel in Vers 14 davon, dass er sagt, jüdische Fabeln und Gebote von Menschen. Also offensichtlich waren das spezielle jüdische Überlieferungen, die nichts mit dem Alten Testament zu tun hatten und die dort mit dem Neuen Testament vermischt worden sind. In Kapitel 3, Vers 9 ist dann nochmal die Rede davon, dass man gestritten hat über das Gesetz. Und das ist das zweite Problem. Man kann sagen, falsche Lehren und Schwätzer. Also es werden falsche Inhalte dort verbreitet und es wird offensichtlich viel gequatscht. Viel Unnötiges gequatscht. Es werden Gerüchte gestreut wahrscheinlich. Schlecht hinter dem Rücken geredet. Und dann ein drittes Problem. Das ist etwas heikel, das zu sagen. Das dritte Problem, was Paulus hier erwähnt und er traut sich das einfach so zu schreiben, ist der schwierige Nationalcharakter der Kreter. Ich weiß ja nicht, was der spezielle Nationalcharakter der Gevelsberger ist. Oder der Sauerländer oder so. Gemeindeaufbau auf Kreta war schwierig. Die Bevölkerung dort hatte wirklich nicht den einfachsten National Character. Und davon waren auch die neu bekehrten Leute natürlich nicht ausgenommen. Die kamen hier von dieser Insel. Die kamen aus diesem Umfeld. Ist doch klar. Und natürlich gibt es genauso wenig den Kreta, wie es den Deutschen oder den Bayern oder den Türken gibt. Aber es gibt doch bestimmte typische Züge für bestimmte Regionen. Und so wie man den Bayern oder den Preußen eben bestimmte Dinge nachsagt, und nicht alles davon ist völlig daneben. Ich weiß das, meine Frau kommt aus Bayern, das heißt nein, eigentlich aus Franken. Und die Franken legen sehr viel Wert darauf, dass sie eigentlich keine Bayern seien. Sehen, da geht's schon los. Und so gab es ein Sprichwort. Und dieses Sprichwort, das zitiert Paulus hier in Vers 12. Da sagt Paulus, einer von ihnen hat selbst gesagt, ihr eigener Prophet, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Das war mutig. Und dieser eine, den Paulus hier zitiert, das ist der Epimenides von Knossos, der hat im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt. Dieser Epimenides war ziemlich hart drauf. Er hat beispielsweise gesagt, auf Kreta gibt es keine wilden Tiere. Das ist auch gar nicht nötig. Auf Kreta sind die Menschen schon so wild, dass es keine wilden Tiere mehr braucht. So freundlich war der Epimenides gegenüber seinen Volksgenossen dort. Und dann hatte er noch einen Kollegen namens Polybios. Das war auch ein antiker Schriftsteller, der lebte im 2. Jahrhundert vor Christus, also noch 400 Jahre nach Epimenides. Und dieser Polybios hat mal über die Kreta geschrieben, Zitat, Habgier und Geiz sind auf dem Boden Kretas so heimisch, dass die Kreta das einzige Volk sind, dem es völlig egal ist, wie einer zu seinem Gewinn kommt. Zitat Ende. Also auf Deutsch gesagt, ein soziales Gewissen kennt man auf Kreta nicht. Egal wie einer seine Knete macht, Hauptsache er ist reich, dann ist das schon in Ordnung. Was war da los? Wie ist das zu erklären? Wie soll man das verstehen? Nun, man muss sehen, hier auf Kreta trafen sich logischerweise die unterschiedlichsten geistigen Strömungen. Nicht? Sie waren ja von allen möglichen Seiten und Kulturen und Traditionen beeinflusst. In der Mitte des Mittelmeeres dort, Sprungbrett zwischen den Kontinenten. Hier mischten sich orientalische Religion und griechische Philosophie. Hier hatte man einerseits die hohe Kultur der Minoer, diese minoische Zivilisation ab 2200 vor Christus etwa. Ich weiß nicht, ob einer von Ihnen diesen fantastischen Palast von Knossos mal besichtigt hat. Das ist wirklich teilweise hohe architektonische Kunst, die man da noch bewundern kann. Und zugleich finsterer Aberglaube. In einem Tunnel des Königs Minos soll, so sagt die Legende, der Minotauros leben. Und wie stellte man sich den Minotauros vor? Der Minotauros, das war ein Monster mit dem Körper eines Menschen und dem Kopf eines Stieres. Und dieser Minotauros, so sagte man, ernährt sich von Menschenfleisch. Und von diesem Minotauros, so der Aberglaube, fürchteten sich die Leute. Sehr, sehr unterschiedliche geistige Quellen, aus denen man da schöpfte. Und schließlich, auch das liegt nahe, war Kreta eine Sammelstelle für Söldnertruppen. Hier kamen Soldaten aus den unterschiedlichsten Regionen zusammen und die brachten natürlich auch jeweils ihre speziellen Weltanschauungen mit. Und so hatte sich dieser seltsame Nationalcharakter herausgebildet, dass man es mit der Wahrheit nicht so genau nahm bei vielen, dass man zügellos, wild, egoistisch war, also böse Tiere, unnütze Schwätzer und Verführer. Und dann diese seltsame Formulierung, faule Bäuche, das wies wahrscheinlich darauf hin, dass die Kreter ziemlich genussorientiert waren, lustbetont, undiszipliniert, ausschweifend, was Alkohol, Sex und alles das anbetraf, offensichtlich. Und was Paulus hier zitiert, ist nicht gerade politisch korrekt. Ja, er schreibt das da in diesem Brief, von dem er weiß, dass der öffentlich vorgelesen wird. Immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Stellen Sie sich vor, das würde heute einer sagen. Und zu allem Überfluss beschränkt Paulus sich nicht auf das Zitat, sondern er fügt noch trocken dazu in Vers 13, das ist wahr. Stellen Sie sich vor, also er hätte ja sagen können, nun Leute, ich finde, das ist auch etwas zugespitzt formuliert, nicht? Wenn er so höflich und seriös gewesen wäre wie wir. Aber das macht er nicht. Er sagt, er haut noch einen drauf und sagt, ja, das ist wahr, so sind sie. Sicherlich hat das auch auf die Christen abgefärbt, dieser Nationalcharakter. Und daraus ergab sich dann ein weiteres, ein viertes großes Problem. Bei den Christen, da klaffte eine große Lücke, ein dickes Loch zwischen ihrem Anspruch, ihrem geistlichen Anspruch, wir sind Christen, und ihrem praktischen Leben. Das war diese berühmte Glaubwürdigkeitslücke, ja. Das war dieser Graben zwischen dem persönlichen Glauben und ihrem praktischen Verhalten. Problemgemeinde, keine Strukturen, falsche Lehren, Schwätzer, schwieriger Nationalcharakter und bei vielen Leuten eine dicke, dicke Lücke zwischen dem, was sie sagen, was sie reden und wie sie sich dann im Alltag verhalten. Es gibt viele Verse, bei denen das so durchschimmert, dieses Problem. Zum Beispiel Kapitel 2, Vers 7, wo Paulus dem Titus extra sagt, mach dich zum Vorbild guter Werke. Oder Kapitel 3, Vers 1, die Christen sollen gehorsam sein, zu allem guten Werk bereit. Oder Kapitel 3, Vers 8, sie sollen darauf bedacht sein, sich mit guten Werken hervorzutun. Und Vers 14, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Das kommt wieder und wieder und wieder. Diese drei Kapitel hindurch. Ich denke, deutlicher kann man es nicht sagen. Und was Paulus hier fordert, das ist nicht etwa Werkgerechtigkeit. Er behauptet nicht, dass sie sich dadurch bei Gott beliebt machen könnten oder sich irgendwie ihre Vergebung erarbeiten müssten. Nein, Paulus hat an anderen Stellen klipp und klar gesagt, dass wir Christen nicht werden durch unsere Taten, sondern allein dadurch, dass wir uns auf Jesus Christus verlassen und dass wir ihn bitten, uns unsere Sünden zu vergeben, unseren Unglauben, unsere Gottlosigkeit und dass wir bereit sind, unser Leben ihm als unserem König anzuvertrauen. So werden wir Christen. Wir können uns also nicht durch gute Handlungen unsere Rettung und unser Christsein verdienen. Aber wenn unser Leben Jesus gehört, dann gehört es ihm auch ganz. Und dann hat er einen Anspruch darauf, unser Leben zu bestimmen. Und darum geht es Paulus hier. Und da gab es offensichtlich bei vielen, die aus diesem Sumpf der kretischen Unmoral und der Gleichgültigkeit rausgekommen waren und die jetzt zu Jesus gefunden hatten, doch eine ziemliche Lücke in ihrem, zwischen dem, was sie sagten und dem, was sie taten. Und jetzt überlegen Sie mal, wie sich der Titus gefühlt haben musste, als ihm diese Mängelliste vor Augen stand. Es gab noch keine Ältesten, keine Strukturen, Verführung durch Irrlehrer und dummes Geschwätz, schwieriger Nationalcharakter, Mangel an gehorsamen Glauben, kaum christlicher Lebensstil, eine schreiende praktische Unglaubwürdigkeit, die viele Leute in Kreta wahrscheinlich sagen ließ, naja, die Christen sind auch nicht anders. Man sieht an ihrem Leben nicht, dass sie da irgendeinen Herrn hätten, der was Besonderes wäre. Was für Voraussetzungen sind das für Gemeindebau? Wie soll hier was Vernünftiges wachsen? Es ist hart, was Paulus schreibt. Mein Tipp, lesen Sie morgen oder übermorgen nochmal diesen ganzen Titusbrief durch. Das sind ja nur drei Kapitel, das geht relativ schnell. So in einem Stück. Es ist ganz schön hart, was Paulus schreibt und trotzdem ist es tröstlich. Denn was er hier sagt, das heißt ja, Obwohl die natürlichen Voraussetzungen in Kreta so sind, wie sie sind, obwohl die kulturellen Voraussetzungen dort so sind, wie sie sind, obwohl die zivilisatorischen Voraussetzungen dort so sind, wie sie sind, können und sollen doch auch diese Christen dort gesund werden im Glauben. Und das ist einer der Kernverse aus dem ersten Kapitel, Vers 13, wo Paulus sagt, weise sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben. Eine Problemgemeinde soll gesund werden. Das geht auf diesen Vers 13 zurück, unser Titel. Paulus weiß, das Evangelium von Jesus hat die Kraft, Menschen nachhaltig zu verändern. Das Evangelium von Jesus ist durchdringend genug, um Herzen wirklich zu verwandeln. So dass Menschen neue Ziele bekommen, neue Motive und bereit sind, sich weil sie von Jesus leben, wirklich auch praktisch verändern zu lassen. Ich habe neulich gehört von einer jungen Schülerin, von der die Lehrer vorher mal sagten, die konnte nur Unruhe machen, die sprengte jeden Rahmen, die konnte nie stillhalten, die hat immer nur alles gestört, war noch ziemlich jung. Und dann fand sie zum Glauben an Jesus. Und nach einiger Zeit konnte sie plötzlich 40 Minuten ruhig einem Vortrag folgen. Es war wie ein Wunder, sagte der, der es erzählt hat. Die hat keine 5 Minuten ausgehalten vorher. Und man merkte, wie dadurch, dass ihr Leben zu Jesus kam, damit war natürlich nicht alles total in Ordnung, aber dass sich das bis dahinein auswirkte, wie sie plötzlich in der Lage war, mal ein paar Minuten hintereinander auf einem Stuhl zu sitzen und zuzuhören. Bei den Kretern ging das offensichtlich nicht so schnell. Und dennoch, obwohl sie von einigen Ausnahmen abgesehen wahrscheinlich weder besonders gut erzogen noch besonders gebildet waren, hat Gott Großes mit ihnen vor. Sie sollen seine Gemeinde sein. Sie sollen dem heiligen Gott Ehre machen mit ihrem Lebensstil. Sie sollen in verantwortungsvolle Aufgaben hineinwachsen. Deswegen hat ja Paulus nicht die Ältesten dann aus Jerusalem einfliegen lassen, sondern Titus sollte sie dort auf Kreta berufen. Er sollte sie dort ausbilden. Und ich habe mich gefragt, wie wird der Titus sich wohl gefühlt haben, als er diesen Brief in den Händen hielt? Wahrscheinlich hat er erstmal tief durchgeatmet. Warum? Warum schildert Paulus dort diese Situation so ausführlich? So schonungslos, so drastisch, auch ein bisschen brutal fast, würde ich sagen. Ich denke, er will damit Folgendes deutlich machen. Das Erste, was er damit deutlich machen will: Jesus baut seine Gemeinde unter allen Umständen. Und zwar wirklich unter allen Umständen. Nicht nur in Jerusalem, nicht nur in Rom, sondern auch hier auf Kreta. Unvorstellbar. Keine kulturelle Situation ist für ihn zu schwer. Keine charakterliche Voraussetzung ist für ihn zu schlecht. Keine religiöse Situation ist für ihn zu heidnisch. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle für Jesus. Es gibt keine ausweglosen Situationen für Jesus. Und dass da so eine teilweise perverse Kultur vorherrscht, ist auch keine Ausrede. Und das habe ich bin ja auch Gemeindepastor. Als ich das entdeckt habe, war das für mich eine enorme Ermutigung. Wir müssen nicht den Kopf einziehen, wenn wir in unserer Gemeinde Mängel entdecken. Und in welcher Gemeinde gäbe es keine Mängel? In welchem Leben gäbe es keine Mängel? Und darum muss auch niemand von uns die ganze Sache aufgeben, wenn er in seinem eigenen Leben Sünde und Schwierigkeiten feststellt. Denken wir an Kreta, denken wir an den Nationalcharakter dort. Das alles kann Jesus nicht daran hindern, auch mit uns und auch mit dir seine Gemeinde zu bauen. Das ist das Großartige. Und das alles ändert nichts daran, dass Jesus uns im Glauben gesund machen will, wie es hier in Vers 13 steht. Oder in Kapitel 2, Vers 14, dann später Kapitel 2, Vers 14. Jesus hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum. Das soll aus uns werden. Eine Gemeinde, die ihn ehrt. Ein Eigentumsvolk des Herrn. Ja, nun könnte man mal diese ganze Mängelliste durchgeben. Also ich kenne mich ja hier in Gevelsberg glücklicherweise nicht so gut aus. Fehlende Struktur. Also wenn ich an unsere Gemeinde denke, zu Hause in Hannover, die bekennende evangelische Gemeinde Hannover, www.beg-hannover.de. Fehlende Struktur. Nun, Älteste haben wir und wir haben wirklich zuverlässige Älteste und großartige Älteste. Also da, wenn ich an die denke, da kann ich immer nur ein Loblied auf die singen oder auf Gott, dass er uns solche Älteste geschenkt hat. Aber an anderen Strukturen müssen wir noch arbeiten. Ich denke, wir müssen an vielen Stellen bei uns in Hannover Mitarbeiter noch besser fördern, Mitarbeiter besser schulen, noch mehr Leute in Verantwortung reinziehen. Ich denke, wir müssen manchen Leuten auch noch mehr helfen, wirklich eine Heimat in der Gemeinde zu finden. Viele kommen zu uns, freuen sich am Gottesdienst, aber manche bleiben nicht. Man müsste sich vielleicht noch direkter einbinden. Also ich denke, da haben wir auch in Hannover noch Luft nach oben. Fehlende Struktur. Ich weiß nicht, was das hier in Gevelsberg für Ihre Gemeinden bedeutet. B. Falsche Lehren und Geschwätz. Nun, ich denke, auf Irrlehrer achten wir ziemlich genau in unserer Gemeinde. Wir sind also, ich würde mal sagen, eine theologisch sehr aufmerksame, reflektierte Gemeinde. Es fällt uns schon auf, beispielsweise, dass es momentan in vielen Bereichen auch der sogenannten christlichen Literatur Tendenzen gibt, den Sühnetod Jesu, der absolut zentral ist für das Neue Testament, also dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, um die Strafe für uns zu tragen, die wir verdient hätten. wegen unserer Sünde. Und dass für uns die einzige Chance, in den Himmel zu kommen, darin begründet ist, dass Jesus unsere Strafe auf sich nahm. Also die Sühnebedeutung des stellvertretenden Opfertodes Jesu am Kreuz für uns. Dass diese zentrale Wahrheit des Neuen Testaments an vielen Stellen angegriffen wird. Und dass dieses Denken auch teilweise Einzug hält in evangelikale Kreise. Dass es propagiert wird, teilweise unter diesem Etikett Emerging Church. Und dass es an vielen einzelnen Punkten sich breit zu machen beginnt. Die Hütte. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das gelesen hat. Es gibt lange Interviews mit dem Autor dieses Buches, der ganz deutlich gesagt hat, ich glaube nicht, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und der auch deutlich macht, es ist nicht nötig, dass da einer für uns die Strafe auf sich nimmt. Das sagt er ganz deutlich. Und wenn man sein Buch aufmerksam liest, wird es auch deutlich, dass er das vorausgesetzt hat, als er das Buch schrieb. Und ich sage Ihnen, viele Christen haben es nicht mal gemerkt. Aber dieses Gedankengut zieht ein in die Gemeinden. Oder wenn Sie daran denken, wie dieses Buch von Rob Bell vor einiger Zeit so groß promotet wurde, auch durch den Brunnen Verlag, in dem Rob Bell schlichtweg behauptet, dass es keine Verlorenheit in der Hölle auf ewig gäbe. Und dass die Christen das nicht einfach behaupten könnten. Und dass Menschen auch auf anderen Wegen gerettet werden könnten. Dass Jesus auch Menschen retten könnte, die Moslems bleiben und an Allah und Mohammed glauben. Oder es gibt eine Theorie über das Neue Testament, in der behauptet wird, für Paulus war das gar nicht das Entscheidende, dass der Mensch von Gott angenommen und gerecht gesprochen wird. Das war für Paulus gar nicht das große Thema. Es geht gar nicht in erster Linie darum, dass der Einzelne Rettung findet durch Jesus und nicht dem verdienten Gericht Gottes ausgeliefert ist. Darum geht's gar nicht bei Paulus. Das war gar nicht sein erstes Anliegen. Und die ganzen Reformatoren haben ihn im Grunde genommen auch völlig falsch verstanden. Die neue Paulus-Perspektive. Und einer derer, die sie vertritt, heißt zum Beispiel N.T. Wright. Also es gibt viele, viele Strömungen, die durch die Ritzen einziehen wollen und wo wir einfach aufmerksam sein müssen, wo wir als Christen unsere Bibel kennen müssen, wo wir lernen müssen, genau zu lesen und gründlich hinzuschauen und dann auch den Mut haben müssen zu sagen, da machen wir nicht mit. Falsche Lehren. Gut, ich denke an der Stelle, man kann nie vorsichtig genug sein, aber bemühen wir uns schon aufzupassen. Aber gibt es Geschwätz, frage ich mich. Wird bei einigen vielleicht hinter dem Rücken geredet? Werden nutzlose Fragen breitgetreten? Was reden wir so miteinander, wenn der Gottesdienst vorbei ist? Oder beim Kirchenkaffee? Wir haben immer jeden Sonntag Kirchenkaffee. Und am ersten Sonntag der Woche großen Kirchenkaffee. Da gibt es dann richtig dick was zu essen. Kommen Sie, wenn Sie nach Hannover kommen, am ersten Sonntag der Woche in der Regel. Es kann allerdings auch mal passieren, dass der Kirchenkaffee verschoben wird und dann haben Sie Pech gehabt, wenn Sie am ersten Sonntag kommen. Also, aber was wird da geredet? Gibt es Geschwätz? Gibt es, ich weiß nicht, wie ist das bei Ihnen? Ja, und dann das nächste, der schwierige Nationalcharakter. Nun, wir Norddeutsche sind ja nun nicht unbedingt bekannt als Lügner und faule Bäuche, sondern vielleicht eher für unsere Geradlinigkeit, aber auch für unsere Sturheit. Und die Frage ist, wie bereitwillig öffnen wir unsere Häuser? Ich habe mal in einer Predigt den Vorschlag gemacht, jeder aus der Gemeinde sollte wenigstens einmal im Monat jemanden zum Essen zu sich nach Hause einladen, mit dem er bisher noch nicht groß was zu tun hatte. Ich glaube nicht, dass alle das schon gemacht haben. Was bringen wir an persönlichem Charakter mit? Paulus sagt, sie sollen gesund werden im Glauben. William MacDonald, der bekannte Buchautor, hat einmal einer erfahrenen Christin, die ich kannte, gesagt, er würde immer wieder beten, Herr, mache mich zu einem solchen Menschen, mit dem andere gern zusammen sind. Ich finde, das ist ein gutes Gebet. Und diese Christin hat mir auch gesagt, ich habe genau aufgepasst, dieses Gebet ist eigentlich viel zu kostbar, als dass es nur von einem Menschen gebetet werden sollte. Und dann habe ich es auch gebetet. Und Gott hat auch bei ihr dieses Gebet wirklich erhört. Wie ist das mit uns? Gesund im Glauben? Wie steht es mit der Glaubwürdigkeitslücke? Was sehen die Menschen an mir? Bin ich eifrig, wirklich Gott zu ehren, auch durch mein Handeln? Bin ich bereit, mich auch einzusetzen für meinen Nächsten? Bin ich bereit, auch da noch weiterzumachen, wo ich eigentlich schon K.O. bin und keine Lust mehr habe? Eifrig zu guten Werken, was sehen die Menschen an mir? Oder lassen wir uns von den Heiden in puncto guten Werken manchmal überholen? Ich hörte neulich von einer Ärztin, die nicht in Anspruch nimmt, Christ zu sein. Diese Ärztin ist mit ihrem eigenen Geld nach Kalkutta gegangen. Sie lebt dort in drei Zimmern mit mindestens 10 kranken Menschen zusammen. um ihnen zu helfen und beizustehen. Und ich frage mich, was machen wir Christen? Was sind meine Werke, was sind deine Werke? Nochmal, unsere Werke können uns nicht vor Gott angenehm machen. Unsere Werke machen uns nicht zu besseren Christen. Aber nachdem Jesus uns angenommen hat, wie hingegeben leben wir für ihn? An Kreta sehen wir also dieses erste, Jesus baut seine Gemeinde unter allen Umständen. Das wollen wir festhalten. Und dann sehen wir aber ein zweites. Wenn ich mal schreiben muss, ist das für Sie immer die Chance, einmal durchzupusten. Also, Jesus baut seine Gemeinde unter allen Umständen. Und das Zweite, was wir hier noch sehen, Jesus baut unter allen Umständen nur Gemeinde erster Klasse. Jesus baut unter allen Umständen nur Gemeinde erster Klasse. Und ich denke, Sie verstehen, was ich damit meine. Jesus sagt nicht, naja, die Kreta, da wollen wir mal mit den Werken nicht so anspruchsvoll sein. Oder in Gebelsberg, da wollen wir es mal mit der gegenseitigen Fürsorge nicht so ernst nehmen. Oder in deinem Leben, da will ich mal die Missionsaufgabe nicht so deutlich stellen. Sondern Jesus sagt, ich will, dass du gesund wirst im Glauben. 1 Vers 13. Ich will, dass ihr mein Eigentumsvolk werdet, das eifrig ist zu guten Werken. Kapitel 2 Vers 14. Erster Klasse. Und darum, wir werden das später nach dem Abendessen noch sehen, gibt Jesus hier durch Paulus so viele praktische Hinweise, wie wir das umsetzen können. Es gibt Hinweise für die jungen Männer, für die jungen Frauen, für die älteren Männer, für die älteren Frauen. Es geht sehr, sehr praktisch zu. Und darum werden eben dort auf Kreta Älteste gesucht und Älteste geschult. Und darum schenkt Paulus uns diesen Titusbrief, obwohl er natürlich genau zu unterscheiden weiß zwischen Gebelsberg und Kreta und Hannover. Aber in Gebelsberg gibt es auch eine Gemeinde Jesu wie in Kreta. Und in Gebelsberg gibt es bestimmt auch Mängel. Und für Gebelsberg gilt genauso, Jesus baut seine Gemeinde unter allen Umständen, sogar in Gebelsberg. Und Jesus baut unter allen Umständen nur Gemeinde erster Klasse. Und darum richtet Paulus noch, und das ist interessant, Leute, noch bevor er diese prekäre Situation in Kreta anspricht, richtet Paulus vorher, und das wollen wir jetzt zum Schluss, bevor wir die erste Pause einlegen, richtet Paulus den Blick vorher weit über Kreta hinaus. Bevor wir uns mit diesen ganzen irdischen Problemen rumschlagen müssen, sagt Paulus, müsst ihr eines ganz genau wissen. Braucht ihr diesen Blick über den Inselrand hinaus? Und dann, das sind die ersten drei Verse, mit denen dieser Titusbrief beginnt. Schaut euch den nochmal kurz an, bevor wir in die Pause gehen. Da sagt Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, ein Sklave Gottes und ein Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die dem Glauben gemäß ist, in der Hoffnung auf das ewige Leben, dass Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor den Zeiten der Welt, aber zu seiner Zeit hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut ist nach dem Befehl Gottes unseres Heilandes, an Titus, meinen rechten Sohn, nach unser weiter Glauben und so weiter. Verstehen Sie, das ist der Glaube, den Jesus uns geschenkt hat. Egal, ob auf Kreta oder in Gebelsberg, das Erste, was Paulus hier sagt, man könnte einen Tag lang allein nur über diese drei Verse sprechen. Das Erste, was Paulus hier sagt, ihr gehört zu den Auserwählten Gottes. Das ist eure Ehre. Und Jesus schenkt euch die Erkenntnis seiner Wahrheit. So steht es hier in Vers 1. Nach dem Glauben der Auserwählten und der Erkenntnis der Wahrheit. Er offenbart euch seine Wahrheit in seinem Wort. Er will, dass ihr die Zusammenhänge versteht. Er will, dass ihr wisst, wer Gott ist. Und wie groß die Bestimmung, mit der er euer Leben ausgestattet und beschenkt hat. Und dann weiter, und er garantiert dir die sichere Hoffnung auf das ewige Leben. Das steht ja auch, Hoffnung auf das ewige Leben. Und damit gar nicht erst der leiseste Zweifel aufkommen kann, gibt Paulus hier eine vierfache Versicherung. Er sagt, Gott hat das verheißen vor den Zeiten der Welt. Er hat es jetzt offenbart durch meine Predigt. Und dieser Gott lügt nicht, im Unterschied zu den Kretern. Und dieser Gott ist wirklich ein Retter. Und so achten Sie bitte mal darauf, wenn Sie diesen Brief lesen, dass ein Schlüsselwort hier immer wieder auftaucht. Dieser Abend soll ja auch dazu dienen, dass Sie die Möglichkeit haben und ja möglichst ermutigt und motiviert werden, für sich selbst auch diesen Titusbrief weiter zu studieren. Und dieses Schlüsselwort, was hier überall im Titusbrief begegnet, ist Heiland. Soter im Griechischen übersetzt, also der Retter. Das ist das Schlüsselwort. Und Sie müssen wissen, dieses Schlüsselwort gibt es im ganzen Neuen Testament 24 Mal, davon bei Paulus insgesamt 12 Mal und in diesem Titusbrief allein 6 Mal. Also ein Viertel aller Vorkommen des Wortes Retter findet sich hier in diesem kleinen Titusbriefchen mit seinen 3 Kapiteln. Das ist auffällig. Heiland, der Heilmacher. Und noch auffälliger ist, dass es gesagt wird, sowohl über Gott den Vater, als auch über Gott den Sohn. Über Gott den Vater finden wir das in Titus 1,3, 2,10 und 3,4. Und über Gott den Sohn steht es in Kapitel 1,4, Kapitel 2,13 und Kapitel 3,6. Das ist kein Zufall. In jedem Kapitel wird es einmal über den Vater gesagt und einmal über den Sohn gesagt, dass er der Retter ist, dass er der Heiland ist, dass er der Heilmacher ist. Und das will er auch auf Kreta wahrmachen und umsetzen. Und das ist der Hauptgrund dafür, dass Jesus unter allen Umständen seine Gemeinde baut und dass Jesus unter allen Umständen nur Gemeinde erster Klasse baut, weil er der Heilmacher, weil er der Retter ist. Und so steht es hier. Und wir werden nach unserem kurzen 5-Minuten-Einschnitt, sagen wir mal bis der Zeiger auf der 7 steht, also bis 5:30, sind sogar ein paar Minuten mehr als 5 Minuten, werden wir dann noch zum Abschluss dieses Vortrages schauen, wie macht er das eigentlich? Wie sorgt der Heilmacher dafür, dass wir heil werden?